Das Bauen der Zukunft verändert sich. Wir bauen immer mehr grün und mit Holz. Aber welche Vor- und Nachteile hat das Ganze? Holzhybrid ist heute das Stichwort, denn wir haben mit Samuel gesprochen.
Es ist wie immer ein sehr politisches Thema auch. Es kommt darauf an, woher kommt das Holz? Was wird damit gemacht? Wie wird es durch die Wirtschaft gefördert? Wie wird es durch die Länder gefördert? Nicht ganz einfach, aber sehr, sehr spannend. Und ich glaube immer auch wieder im Wandel, was da dann Vor- und Nachteile mit sich bringt.
Wir hoffen nur, dass die Wirtschaft das gute Thema nicht zerstört. Warum und wieso? Bleibt einfach dran und hört mir Samuel zu. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Podcast-Folge hieß, Samuel, aber du hast ja die Podcast-Folge angehört, wo wir über Hochhäuser, über Holzhybrid gesprochen haben. Was hat denn dich da bewegt, wo du die Podcast-Folge gehört hast?
Also ich muss dazu sagen, es war ganz frisch, dass ich auf euch überhaupt gestoßen bin bei Spotify und war halt begeistert von euren Podcasts. Und was mich da begeistert hat, ist einerseits, dass es natürlich den Zeitgeist trifft. Es wird ja immer mehr in Holzbau gebaut und ich denke, es wird auch viele Leute interessieren, Hintergründe diesbezüglich. Da kam man eben hinten raus zum Ende der Folge eben die Frage nach jemandem, der sowas schon mal gemacht hat oder Berührungspunkte hatte, und da habe ich mich ein bisschen angesprochen gefühlt und gedacht, da kontaktiere ich euch gleich mal zu.
Warum hast du zu dem Thema Berührungspunkte? Wie kamst du dazu?
Ja, ich bin ja Holzbauingenieur. Und davor habe ich auch als Tischler gearbeitet, eigentlich schon immer guten Draht zum Holz gehabt. Und als Holzbauingenieur kommt man um das Thema größere Holzbauten natürlich nicht drum herum. Dementsprechend kenne ich mich eigentlich auch ganz gut damit aus.
Wie kamst du zu dem Job? Also wie kamst du zu der Ausbildung? Familiär bedingt oder?
Warum? Nee, also meine Eltern haben da überhaupt keinen Einfluss auf mich ausgeübt. Aber man muss so sagen, also mein Vater ist auch Zimmermann. Also so ganz außer Welt ist es auch nicht. Ich sag mal Zufall, und ich hatte Bock auf was Natürliches. Also irgendwie das Holz ist schon irgendwie für mich ein schöner Werkstoff, der einfach natürlich ist, mit dem ich gerne arbeite. Das ist mir lieber als, ich sag mal, zum Beispiel Mediendesign oder sowas, wäre halt nichts für mich gewesen. So kam das dann.
Ich liebe auch Holz, geh du auch,
ja,
oder?
Das ist der Geruch und alles. Der Geruch und allgemein das Material, wie sich die Haptik, das ist echt einfach schön. Aber dann seid ihr ja echt eine Holzwurmfamilie durch und durch, könnte man sagen.
Ja, könnte man sagen. Aber eigentlich sind meine beiden Eltern auch Bäcker. Dem Beruf sind sie dann später eher nachgegangen. Bin ich ein bisschen fast auch eigentlich der Einzige.
Okay. Aber trotzdem handwerkliche Familie, das ist richtig, richtig schön. Du hast ja gesagt, du bist durch die Folge Holzhybrid-Bauweise auf uns aufmerksam geworden. Vielleicht kannst du auch nochmal für Leute, die es nicht gehört haben, einfach nochmal kurz auch sagen, was denn eigentlich eine Holzhybridbauweise ist.
Also wie der Name das sagt, der Hauptteil der Konstruktion besteht in der Regel aus Holz. Das ist meistens Holzmassivbau, dann zum Beispiel Brettsperrholzelement oder Brettschichtholz und in Kombination dann andere Werkstoffe wie Stahl oder Beton.
Es gibt ja verschiedene Holzbauweisen, also du hast gerade schon angesprochen. Holzrahmenbau, Holzmassivbau hast du gerade schon genannt. Vielleicht, wie die sich unterscheiden, beziehungsweise was dann wo auch eingesetzt wird.
Da kann man jetzt in ganz verschiedenen Weisen auch über die Unterschiede sprechen. Natürlich gibt es zum Beispiel geschichtliche Unterschiede. Also Holzhybridbau ist ja eher eine neue Erscheinung. Das gibt es noch nicht so lange. Klassischere Bauweisen sind der Holzrahmenbau, der aber auch noch nicht uralt ist und quasi aus dem Fachwerk entsprungen ist. Ansonsten gibt es im Holzmassivbau eben auch noch Unterschiede von den Bauweisen. Also die neue Variante ist dann eben mit Halbfertigteilen dann in Brettsperrholz oder eben verleimten Holz. Es gibt aber auch die alten Holzmassivbauweisen, die man zum Beispiel aus Skandinavien oder Kanada kennt, wo man diese Blockbohlenbauweise hat, dass man zum Beispiel ganze Baustämme übereinander legt, was im Endeffekt auch eine Holzmassivbauweise ist.
Mir ist gerade tatsächlich eingefallen, diese typischen Fachwerkhäuser, die man so kennt, da sind ja auch dann diese Holzbalken mit drin und so. Also was macht es überhaupt schon Sinn, so zu bauen?
Es ist sehr materialeffizient im Vergleich zu einem Holzmassivbau zum Beispiel, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Holzrahmenbau betrachten, analog zum Fachwerkbau, dann haben wir ja verhältnismäßig wenig Holzeinsatz. Mhm. Also wir begrenzen das auf das Nötigste und den Rest dämmen wir aus. So kann man kostengünstig und materialeffizient arbeiten. Und ich sag mal, historisch bedingt war ja halt auch nicht immer unendlich viel Ressourcen da. So wird sich das entwickelt haben, wenn ich das auch nicht mit hundertprozentigkeit sagen kann, aber ich vermute es.
Und das mit den kompletten Baumstämmen, was du genannt hast, wie nennt man nochmal diese Bauweise?
Blockbohlenbauweise.
Okay, weil da gibt's tatsächlich aus dem Ort, wo der Julian und ich kommen, wo wir groß geworden sind, gibt's ein Haus, das so gebaut wurde. Und ich habe mich immer gefragt, wie sieht das von innen aus? Also wie wird es gedämmt und warum baut man so? Kannst du das vielleicht auch nochmal kurz so einen Abriss geben?
Wie das gedämmt wird, das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel die alten Konstruktionen, die wurden teilweise auch gar nicht gedämmt. Mhm. Holz hat ja gar nicht so einen schlechten Dämmwert, was das betrifft.
Okay.
Gerade wenn man jetzt wirklich massive Baumstämme nimmt, also ich weiß nicht, ob ihr diese Kette von Timberjacks kennt. Das ist so eine Restaurantkette, die auch, denke ich mal, aus Kanada ihren Ursprung hat. Die baut immer noch hier auch jetzt bei uns an den Autobahnen und so quasi Restaurants in dieser Bauweise.
Okay.
Und das sind wirklich Querschnitte von 40, 50 Zentimeter und Holz hat zudem auch eine sehr hohe spezifische Wärmekapazität. Das heißt, es kann sehr viel Energie aufnehmen und speichern, mhm, bevor sie an die andere kalte Seite abgegeben wird vom Gebäude. Das heißt, wir haben eine hohe Verzögerung von eben Heizperiode, bis das dann auch wirklich nach außen gelangt. Mhm. Insofern ist es noch ein weiterer Vorteil, weswegen wir mit Holz nicht so extrem viel dämmen müssten. Bei den ganz normalen Blockbauweisen, wenn wir es heute mit einer gehobelten Bohle machen, die dann mit Nut und Feder zusammengesteckt wird, dann kann man natürlich einen klassischen Aufbau machen, der zum Beispiel zweischalig ist, dass wir außen die Holzschale haben als Sichtwand und innen drin dann zum Beispiel dämmen.
Also wenn man so ein Blockhaus nimmt, sind dann innen die Wände gerade oder auch rund?
Ja, das frage ich mich auch immer tatsächlich.
Ja. Nee, die sind auch rund.
Okay, also, krass.
Okay. Ja. Kennt ihr bestimmt auch, wenn man wandern geht, dann gibt es doch manchmal auch solche Schutzhütten in dieser Bauweise.
Ja. Mhm. Ja. Ah ja, okay. Ja, ich dachte einfach, so Wohnhäuser werden dann innen nochmal, weil ich meine, manchmal brauchst du einfach eine gerade Wandfläche, wenn du irgendwie ein Bild aufhängen willst oder ein Regal hinstellen oder das ist ja echt nicht ganz ohne, aber ist cool.
Ist die Bauweise aber dann auch teurer als so das herkömmliche?
Die Blockbohlenbauweise? Ja. Ah, zu den Kosten kann ich da nicht so viel sagen, okay, weil ich das selber noch nicht so viel gemacht habe. Mhm. Aber meine Vermutung wäre, dass es günstiger ist, weil wir einfach weniger verschiedene Materialien da zusammenfügen müssen und reinbringen.
Ja, auch interessant. Mhm. Auch da gerne, wenn ein Hörer oder Hörerin da dabei ist, wo sich auskennt, gerne auch dazu melden, würde uns auch interessieren. Vielleicht kann man ja sogar sowas mit der Kamera mal begleiten, aber das ist auch ein spannendes Thema.
Vielleicht nochmal zu Holzrahmenbau, weil das ist ja echt interessant, weil gerade, wie du es gesagt hast, der Materialeinsatz ist überschaubar, jetzt verglichen mit einer Massivbauweise. Kannst du da vielleicht Kosten abschätzen? Weil ich überlege gerade, wenn man überlegt, oder wenn man ein Haus jetzt saniert und das vielleicht ein bisschen anbauen möchte, so ja einfach, die alten Häuser sind ja oft auch begrenzt in Quadratmeterzahlen, da nochmal ein bisschen mehr Wohnraum zu schaffen, muss man sich ja überlegen, nehme ich jetzt eine Holzbauweise oder eine Massivbauweise? Was würdest du da empfehlen, beziehungsweise wo liegen denn da gerade die Unterschiede, wenn man sich für eine Holzrahmenbauweise entscheidet?
Also mit konkreten Zahlen zu Kosten bin ich vorsichtig, weil das wirklich echt stark schwankt vom Materialeinkaufspreis, der ja auch mit Konjunktion immer hoch runter geht. Mhm. Und die Bauherren ja auch unterschiedliche Materialien in Dämmung etc. haben wollen. Aber man kann sagen, Holzrahmenbau ist per se meistens ein Ticken günstiger als Holzmassivbau, geschweige denn Holzhybridbau, was nochmal teurer wird. Insofern würde ich da den Holzrahmenbau, wenn es um Kosten geht, bevorzugen. Es hat auch viele Vorteile, wenn man jetzt kleinere Bauformen betrachtet, weil wir sehr flexibel sind mit dem, was wir da machen. Es gibt sehr viele Betriebe, eigentlich so gut wie jedes Holzbauunternehmen macht das. Das sieht bei Holzmassivbau wieder anders aus. Da gibt es noch nicht so viel Erfahrung am Markt und das machen eher die größeren Betriebe. Ich sag mal, bis Gebäude Klasse 3 auf jeden Fall den Holzrahmenbau auch wählen, wenn da nichts gegen spricht.
Gebäudeklasse 3 ist was? Vielleicht da nochmal, um die Zuschauer abzuholen.
Ja, genau. Also es gibt insgesamt 5 Gebäudeklassen. Gebäudeklasse 1 ist ein freistehendes kleines Einfamilienhaus, kann man sich vorstellen. Gebäudeklasse 2 ist ein Einfamilienhaus, was schon ziemlich nah an einem Nachbargrundstück dran steht. 3 ist dann schon Mehrfamilienhaus. 4 ist dann Mehrfamilienhaus mehrstöckig. Und bei Gebäudeklasse 5, dann sprechen wir da auch schon über, ich sag mal, städtischen Raum, wo wir dann quasi so ein Reihenhaus zum Beispiel betrachten, was 5 Geschosse und mehr hat. Genau, das geht dann quasi bis zur Hochhausgrenze. Das sind dann ja 22 Meter vom obersten genutzten Geschoss. Ja, Brandschutz mäßig sind uns da leider im Holzbau ja die Grenzen gesetzt. Von der Konstruktion geht ja so einiges, das kennen wir aus anderen Ländern, aber der Brandschutz sagt dann eben, ab Gebäudeklasse 4 aufwärts geht dann eben kein Holzrahmenbau mehr. Deswegen ist er eben auch Gebäudeklasse 1 bis 3 hauptsächlich beheimatet.
Was ich mich gerade frage, wie werden denn die Decken bzw. Fußböden bei einer Holzrahmenbauweise erstellt?
Ja, Fußböden ist relativ unabhängig von der Holzbauweise. Mhm. Du kannst denselben Fußbodenaufbau auf eine Betondecke aufbringen, theoretisch wie auf eine Balkendecke zum Beispiel. Da hängt das einfach ein bisschen davon ab, was für ein Schallschutzniveau möchte man erreichen. Da gibt es dann verschiedene Lösungen. Beim Holzbau muss man halt beachten, man muss immer fertig geprüfte Aufbauten nehmen. Da kann man nicht sich auf der Baustelle hinstellen und sagen, wir machen mal eine Messung, sondern da muss man sich im Vorhinein quasi klar sein, was man haben möchte, und dann kann man das wählen. Bezüglich Deckenaufbauten im Holzrahmenbau ist das geläufigste die normale Balkendecke. Mhm. Dass man quasi zum Beispiel als Sichtdecke dann KVH hat, Konstruktionsvollholzbalken zum Beispiel, wo man dann zum Beispiel eine Sichtschalung darauf bringt und Federbretter, auf die man von unten schauen kann als Bewohner, wo dann oben der Bodenaufbau mit Estrich etc. dann drauf käme.
Das tragende Element sind dann Holzbalken. Das, was bei einem Massivhaus Beton ist.
Richtig, genau.
Das ist echt interessant, was da so alles möglich ist.
Ich glaube, Holzrahmenbau ist so klar jetzt, aber wir haben uns ja noch andere, zum Beispiel Holzmassivbau und Holzhybridbau aufgeschrieben. Könntest du zu Holz, also jetzt zum Beispiel zu Holzmassivbau, einfach nochmal kurz erklären, wie so eine Holzmassivbauweise aussieht?
Also du meinst aussieht im Sinne von optisch, wie es abläuft? Oder?
Ja, wie das abläuft, genau, was da der Unterschied ist, jetzt zum Beispiel vor dem Holzrahmenbau. Also wie sieht ein Holzmassivbauhaus denn aus?
Meistens eben ein bisschen mehr verkleidet als das Holzrahmenbauhaus. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Sichtholzflächen sprechen, sind es meistens die Decken, die sichtbar sind. Das sind dann meistens Brettsperrholzelemente oder Brettschichtholzelemente. Und die Optik ist natürlich auch eine andere. Also wir haben da nicht diese Rippen von den Deckenbalken, sondern wir haben eine glatte Fläche, auf die wir schauen. Da ist es eben wieder mal der Brandschutz, der da meistens auslösend ist für die Optik. Mhm. Weil wir eben zum Beispiel in Gebäudeklasse 4 daran gebunden sind, entweder die Decke darf sichtbar sein oder 25% der Wand, wenn die Wände eben auch aus Brettsperrholz zum Beispiel sind. Und das macht so gut wie keiner die Wände, weil dann müsstest du 25% zufällig eine Wand haben, die so aussieht und eben diesen Prozentsatz ausmacht. Und meistens ist es dann einfacher, die Trockenbauwände zu ziehen und dann die Decke schön raufzulegen.
Und bei Holzhybridbau, gut, das wird es jetzt wahrscheinlich schon sagen, Hybrid, da sind jetzt noch andere Materialien, die noch mitschwingen oder mitspielen. Wie sieht so ein Holzhybridbau aus und wo nutzt man das?
Das ist eine sehr gute Frage. Also optisch sieht man meistens keine großen Unterschiede zum normalen Holzbau, weil wir zum Beispiel bei der Holzbetonverbunddecke hätten wir zum Beispiel ein Holzhybridbauteil, wo unten die Brettsperrholzplatte liegt, wie bei einer ganz normalen Massivholzdecke. Und da drauf wird dann Beton gegossen. Mhm. Und das Ganze wird dann verzahnt, so dass es eigentlich ein Bauteil ist. Das kann man zum Beispiel machen, indem man Schrauben einschraubt oben in die Brettsperrholz. Dann werden die eingegossen und dann hat man eine Stahlverzahnung quasi. Also der Holzhybridbau kommt eben überall da zum Einsatz, wo der normale Holzbau eben an seine Grenzen kommt, sei es statisch oder schallschutzmäßig. Mhm. Die HBV-Decke, also das Kürzel für Holzbetonverbunddecke, das kommt zum Beispiel bei größeren Spannweiten zum Einsatz oder wenn wir mehr Schallschutzanforderungen haben, als der normale Holzbau erfüllen könnte.
Hast du auch schon mit Holzhybridbauweisen gearbeitet? Beziehungsweise was sind so deine Erfahrungen damit?
Ja, also wir haben schon das ein oder andere Bauvorhaben damit gemacht. Die Erfahrungen sind durchmischt. Also meistens läuft es ja so, dass der Architekt da schon eine Vorstellung hat. Dann kalkuliert man das durch und dann wird dann nochmal entschieden, ob man das so macht oder vielleicht doch andere Lösungsansätze verfolgt. Also meistens sind es eben größere Gebäude, wo es auch größere Bauherren sind, wo das dann zum Tragen kommt. Dann eben Gebäudeklasse 4 und 5 hauptsächlich. Ja, aber von den Ergebnissen sind die Resultate wirklich gut. Also ich denke, ihr und die Hörer kennen auch alle mal eine Schule oder ein Schwimmbad, wo Holzbau im größeren Stil betrieben wurde. Und auf mich macht das immer einen super Eindruck.
Gibt es irgendwie bekannte Bauprojekte, wo du irgendwie mitgewirkt hast? Oder irgendein Gebäude, wo man vielleicht kennt, wenn man in Hamburg, Berlin oder was weiß ich, irgendwo entlang fährt?
Ja, ich würde mal sagen, die meisten sind noch in Entstehung.
Okay.
Zum Beispiel Darmstädter Marienplatz entsteht demnächst ein größeres Holzhybridgebäude. Mhm. Da wird einmal ein Mäander gebaut. Das ist quasi ein mäanderndes Gebäude, eine Gebäudeklasse 5. Das sind 6 Vollgeschosse, wo wir ein Stützensystem haben mit Brettschichtholzstützen, wo dann Brettsperrholzelemente draufliegen. Da jetzt in Hybridbauweise dann als Holzbetondecke. Betonverbunddecke und dann kommt daneben noch ein Hochhaus, wo die tragenden Elemente wegen Brandschutz nicht aus Holz sein dürfen, aber es werden Holzrahmenbauwände von außen vorgehängt, die dann quasi die Außenhaut bilden und begrünt werden.
Richtig, richtig modernes Gebäude. Wird es auch mehr in Zukunft werden? Also glaubst du mehr, dass die Investoren oder gerade auch die größeren Gebäude wieder mehr Richtung der Hybridbauweise gehen, so weg von der Massivbauweise?
Definitiv. Also man sieht den Trend, finde ich, schon über die letzten Jahre. Egal welches Holzbauunternehmen man fragt. Also meistens sind die Auftragsbücher relativ voll. Auch gerade mit solchen Bauten, weil wir wissen ja, über die letzten Jahre ist der Zins ganz schön gestiegen. Das hat hauptsächlich private kleinere Bauherren getroffen. Und die öffentlichen größeren Bauvorhaben, die finden weiterhin statt. Und das sind eben gerade die, die dann im Vollholz oder in Hybridbauweise dann realisiert werden. Gerade die Richtung der Politik geht ja auch dahin, dass wir CO2-arm bauen und die ganze Förderwelt spricht auch darauf an. Also es würde mich wundern, wenn es da nochmal in eine andere Richtung gehen würde in absehbarer Zeit.
Würdest du jetzt sagen, Holzbauweisen ist so das, was am meisten nachhaltig Sinn macht? Also ist das das A und O, das Einzige, was, also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, oder so das einzig Wahre ist?
Nein, natürlich hat jedes Material seine Berechtigung. Okay. Ich würde auch niemals Holz großflächig im Grundbau anwenden.
Ja.
Da ist natürlich Stahlbeton immer noch das günstigste und auch nachhaltigste, weil es einfach lange hält.
Ja.
Mhm. Was ich halt sehr interessant finde, ist eben der Holzhybridbau diesbezüglich, weil wir da wirklich, wenn man jetzt Kosten, Leistung und die Nachhaltigkeit betrachtet, wirklich einen guten Schnitt schaffen. Große Gebäude sind, wo wir wirklich viel an CO2 sparen können, eine schöne Optik und Wohlbefinden für die Anwohner dann haben durch das Holz und trotzdem eben durch das zum Beispiel eingeklebte Stahlstreben in Stützen und sowas dann einfach auch in der Lage sind, sowas überhaupt in Holz zu bauen.
Kommt das Holz dann, wird es regional angeliefert oder ist es immer unterschiedlich oder wie läuft das ab? Weil das macht ja jetzt auch nicht groß Sinn, dann, keine Ahnung, wenn das Holz dann, was weiß ich, aus der Welt herkommt oder hast du da auch so ein bisschen Einblicke?
Ja, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Der fließt auch immer mehr in die Planung ein. Also es gibt bei größeren Investoren auch meistens schon Leute, die dann eben da sitzen und wirklich darauf achten, dass sowas dann regional passiert und dann auf die CO2-Emissionen etc. gucken. Aber leider bei den größten Bauvorhaben wird das einfach von einem großen Lieferanten genommen, der da in der Lage ist, sowas überhaupt zu liefern. Und Beispiel Stora Enso, so ziemlich das größte Unternehmen, was Brettsperrholz und andere Holzprodukte herstellt, die haben ihren Sitz in Schweden, sind auch so ziemlich der größte Privateigentümer an Wald der Welt. Und das wird natürlich alles aus deren Wald, hauptsächlich aus Finnland etc., dann entnommen und weltweit vermarktet.
Mhm. Wahnsinn.
Wird da, ist jetzt böse wahrscheinlich das zu sagen, ich weiß auch nicht, ob du das so beantworten kannst, aber wird da teilweise dann noch Greenwashing betrieben?
Weil, also mich würde es wundern, wenn es nicht so wäre. Mhm. Also mit Sicherheit wird jedes Unternehmen alles dran setzen, da möglichst viel von loszuwerden, aber ich kann dir jetzt keine konkreten Beispiele geben.
Da habe ich echt gemischte Gefühle, gell? Also natürlich, man merkt's ja, es geht alles in Richtung, oder es geht viel in Richtung Holzbau, das macht ja auch Sinn, auch dieses Holzhybrid, wo du auch klare Vorteile definitiv gibt, aber wenn dann halt auch, klar, da wirkt halt wieder die Wirtschaft mit oder dann will jeder wieder Geld damit verdienen und so, da geht ja der Sinn der Sache dann irgendwo auch unter oder verloren, oder?
Ich noch eins ergänzen, was auch dazu gerade passt. Das wurde auch, ich glaube, es ist immer noch in den Medien relativ präsent, auch in den letzten Jahren, dass es gerade in Osteuropa auch viel so Holzmafia gibt, also wo auch illegal tatsächlich Wälder gerodet werden, auch Urwälder. Es ist, glaube ich, echt nicht ohne.
Ja? Nee, definitiv nicht. Also Wir sehen das ja jetzt mit dem Ukraine-Konflikt, dass wir weniger importieren können aus dem Osten und was natürlich auch die Preise extrem nach oben getrieben hat. Also nachhaltiges Wirtschaften funktioniert natürlich nur, wenn man das global denkt. Mhm. Und ich bin jetzt nicht exakt informiert über die Importzahlen von Holz und wie viel wir wirklich de facto im Wald dann auch nachwachsen lassen hier. Unsere Forstwirtschaft behauptet natürlich, wir sind nachhaltig, weil sie nicht mehr nehmen, als sie nachpflanzen. Aber ja, ob wir auch nicht mehr bauen, als wir nachpflanzen, das kann ich euch nicht beantworten.
Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem spannend, sehr, sehr spannendes Voll. Thema.
Ja. Darum soll es ja heute auch nicht hauptsächlich gehen, aber darf man nie außer Acht lassen. Ja, ist immer wichtig, dass man da so eine gesunde Mischung findet. Und wenn man die Möglichkeit auch hat, irgendwie drauf zu schauen, dass das Holz im besten Fall regional kommt. Klar, das ist bei Riesenbauprojekten auch immer schwierig. Aber vielleicht nochmal, um die Vorteile heraus zu kristallisieren, gerade von so einer Hybridbauweise. Ich kann doch die Holzteile auch eigentlich alle vorfertigen, oder? Und die dann eigentlich mehr oder weniger fix und fertig auf die Baustelle liefern.
So Modulbau?
Ja. Mhm.
Kann man. Da hat zwar immer noch der Holzrahmenbau die Nase vorn, was das Thema Vorfertigung betrifft. Aber man kann auch Holzmassivbau sehr gut vorfertigen. Das Problem ist da einfach, dass wir diese monolithische Bauweise haben. Wir haben komplette Bauteile, wo jetzt nicht so viele Durchdringungen drin sind. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel großes Bauvorhaben haben, wo zig Kabel und Leitungen langgezogen werden, dann installieren wir natürlich eine Installationsebene innenseitig von der Wand. Und sowas ist meistens in Holzrahmenbau einfach einfacher zu realisieren. Gerade wenn wir jetzt über Holzmodulbauweise, was du eben in den Raum geworfen hast, sprechen oder auch über Aufstockung innerstädtisch, was ja sehr viel der Fall ist, hat der Holzrahmenbau noch den kleinen Vorteil, dass er einfach leichter ist und wir die alten Fundamente eben nicht so arg überlasten.
Der ist leichter, weil, aber so, also zwischen den Holzrahmen passiert eigentlich dasselbe, oder? Ist beides mal Isolierung dazwischen und dann so ein Aufbau. Wie sieht denn eigentlich so ein Aufbau auf? Oder unterscheidet er sich zwischen den Modulwänden und den Holzrahmenwänden?
Du meinst jetzt den Vergleich Holzmassivbau zu Holzrahmenbau?
Ja.
Ja, der unterscheidet sich. Also beim Holzrahmenbau haben wir ja unsere Holzrippen, wo wir dazwischen die Dämmung haben. Beim Holzmassivbau, da haben wir eben einmal eine massive Holzplatte, unsere Bettsperrholzplatte zum Beispiel, und dann haben wir außenseitig unsere Dämmebene sitzen, so ähnlich wie bei einem WDVS-System. Dadurch, dass wir eben diese massive Holzbauplatte haben, haben wir anteilig mehr Holz im Vergleich zu der Holzrahmenbauwand, wenn man zum Beispiel Dämmung und Holzvolumen und gewichtsmäßig ins Verhältnis setzen würde. Und das ist über die größeren Flächen dann schon nicht ganz wenig.
Ja, darf man nicht außer Acht lassen. Was denkst du, was sich in Zukunft noch mehr durchsetzen wird oder wo wir die allgemeine Zukunft die Nachfrage hin steigen?
Das hängt stark davon ab, was die Politik macht und was der Brandschutz dann auch zulässt. Ich finde es ja ein bisschen bedauerlich, dass wir immer noch in jedem Land unser eigenes Süppchen kochen und es da einfach keine bundesweiten Regeln gibt, als wenn es in Hamburg anders brennen würde als in München. Also wenn wir uns Richtung Süden gucken, da ist der Holzbau ja mal ein Stück weiter. In Baden-Württemberg zum Beispiel, da werden dann zum Beispiel Sachen wie Treppenhausschächte schon in Holzmassivbauweise teilweise gemacht, mit Sonderzulassung natürlich, aber es ist möglich. Und wenn wir uns davon hier im Norden mal eine Scheibe abschneiden, dann wird der Trend Richtung Holzmassivbau bei den größeren Bauten und Holzrahmenbau bei den kleineren Projekten, denke ich mal, steigen im Verhältnis zu den Massivbauprojekten, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben.
Das zweite Mal, dass ich jetzt, als wir über die begrünten Fassaden gesprochen haben, war auch der Süden vorne. Da war auch der Norden, ist da irgendwie noch gar nicht so, was Fassadenbegrünung angeht, irgendwie involviert. Das ist schon das zweite Mal, dass wir hören, dass im Süden mehr irgendwie was fortschrittlicher ist. Es ist aber echt interessant, dass da tatsächlich innerhalb Deutschlands doch auch so große Unterschiede in den Bauprojekten oder in der Bauweisen einfach herrschen.
Ja, definitiv. Also woher das kommt, weiß ich auch nicht. Mich wundert es auch. Aber zum Thema Fassadenbegrünung, guckt euch mal den Bunker in Hamburg an. Vielleicht schon mal von gehört, das ist eine absolute Koryphäe, was Begrünung angeht. Da ist das komplette Dach bepflanzt und brandneues Projekt.
Das wird jetzt gerade gebaut oder wurde gebaut?
Das ist gerade fertig.
Ah, okay.
Vor nicht allzu langer Zeit. Und das ist, wie gesagt, ein Bunker, also komplett Stahlbeton. Und da ist jetzt sehr viel Begrünung dran.
Also es zeigt dann schon auch, dass die Zukunft im Bauen definitiv mehr Holz und mehr Grün.
Ja, das hoffe ich zumindest. Es ist natürlich auch lokal immer sehr unterschiedlich. Wir sprechen ja zum Beispiel über die Dachregion jetzt. Woanders auf der Welt in China, da werden reihenweise Stahlbetonbunker gebaut und das wird auch wahrscheinlich nicht in den nächsten 10 Jahren drastisch sich ändern. Muss man sich auch fragen, ist es gut, wenn wir an dem arbeiten, was wir machen, aber global gesehen ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ob man da zukünftig noch größer denken kann.
Also wenn die Podcast-Folge ja online kommt, da waren dann auch schon die Wahlen. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß über Politik sprechen, aber trotzdem beeinflusst es ja auch unsere Zukunft im Bauen. Also ich kann mich erinnern, dass der Merz gesagt hat, der will das Bauen mehr fördern. Gut, keine Ahnung am Ende, wie er es dann machen will. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich selber auf die Baustelle stellt und mitschafft. Aber da gibt's schon von der CDU und auch von der SPD und auch von den Grünen klar die klare Tendenz, einmal hier Startups zu unterstützen, dass die in Deutschland mehr ausweiten können und mehr unterstützt werden. Dann das Bauen wurde oft angesprochen, aber irgendwie von der AfD habe ich irgendwie gar nicht so groß gehört, was die eigentlich fördern wollen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Also wir müssen ja mehr bauen und das Bauen wird sich verändern, definitiv. Und ich glaube schon, wie du es, das, was du hoffst, glaube ich, also definitiv mehr Holz und mehr Grün. Ich bin voll der Fan von dem Holzhybrid tatsächlich, also das beeindruckt mich, aber trotzdem natürlich ein gemischtes Gefühl, weil die Wirtschaft am Ende halt mitwirkt, ne? Also das, was ja auch klar ist, da will jeder dran Geld verdienen. Hast du irgendwie noch so Abschlussworte oder Abschlusssätze, wo du sagst, was du glaubst, wie gebaut wird oder was dich noch so bewegt?
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Appell an alle Bauherren halten sollte, dann würde ich sagen, informiert euch selber viel, das hilft am meisten. Auch Beratung ist natürlich gut, aber informiert euch einfach selber, was gibt es, was kann man machen. Und ja, wenn ihr dann noch einen Kumpel habt, der aus der Materie ist, dann ist das natürlich sowieso alles super. Das wäre so mein Tipp auch zum Thema Holzbau. Die Welt ist groß, aber diese 3 Holzbautypen zum Beispiel sind einfach die 3 Typen am Markt. Ist es überschaubar, wenn man sich über die Vor- und Nachteile informieren möchte, auch über die Preise? Das würde ich dann auch wirklich empfehlen, dann konkret zu machen an dem Beispiel, was man da haben möchte. Deswegen habe ich jetzt keine Zahl in den Raum geworfen, weil es wirklich stark variieren kann. Und ja, lasst euch nicht verunsichern.
Sehr schön. Das Wort und auch nochmal vielen Dank, Samuel, dass du da auch keine Zahlen irgendwie in den Raum wirfst, wenn du dir da nicht sicher bist. Das ist ganz eine gute Sache, dass wir hier auch ehrlich und offen in unserem Podcast kommunizieren. Danke für die Einblicke, super interessant. Man merkt, du hast Ahnung. War gut, dass du dich gemeldet hast. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Danke dir. Ciao.